ARD Sounds.
MDR Kultur. Café.
Bin ich noch normal oder nicht? Eine Frage, die sich der ein oder andere von uns garantiert immer mal wieder stellt. Mein heutiger Gast hat sie sich auf jeden Fall vor 6 Jahren gestellt, in seinem Lied Irrenanstalt zu finden auf seiner Debüt-EP, Viertel vor irgendwas. Plötzlich tauchte da dieser Musiker auf, irgendwo aus Thüringen, den sehr schnell sehr viele Menschen sehr gut fanden, Beterov. Damals noch ein Newcomer, heute fester und wichtiger Bestandteil der deutschen Popmusikszene. Phänomenale Texte voller Poesie und Bilder und dazu Musik, die wir in Deutschland einfach gebraucht haben. Da ist jemand mit einer spannenden Vergangenheit, einer besonderen Gegenwart und einer Gabe, mit seiner Musik große Kunst zu erschaffen. Und das sage ich nicht nur, weil sein aktuelles Album so heißt, Große Kunst. Mit diesem Album ist er gerade auf Tour in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass er heute Zeit gefunden hat, hier vorbeizuschauen. Herzlich willkommen, Beterov.
Hallo, vielen, vielen Dank für die nette Einleitung.
Als du dir vor 6 Jahren diese Frage gestellt hast, bin ich noch ganz normal oder nicht? Welche Antwort hast du dir damals gegeben?
Ich würde sagen, ich bin so irgendwo dazwischen. Also dieser Job findet ja irgendwie immer so ein bisschen am Rand statt. Man muss ja immer so ein bisschen am Rand stehen und beobachten und gucken, was macht man so, wie läuft das Leben so, wie funktioniert das hier alles. Und jeder Song, den ich mache, ist ja eigentlich eine Alltagsbeobachtung, auch auf dem jetzigen Album, auch wenn das alles vielleicht ein bisschen größer daherkommt, aber es ist eigentlich eine Alltagsbeobachtung. Deswegen würde ich sagen, man ist so ein bisschen draußen, aber ich bin schon auch noch in der Mitte. Ich finde schon auch noch in der Gesellschaft statt.
Aber das heißt, diese Frage hast du dir nur im Hinblick auf dich als Musiker gestellt?
Nicht unbedingt, nee. Also in dem Song geht es eigentlich um Liebe, würde ich sagen, dass man, ob dieser Liebe so ein bisschen verrückt wird. Man ist ja in so einem ganz merkwürdigen Zustand auch, wenn man verliebt ist und man sich dann so ein bisschen diese Frage stellt, inwieweit das eigentlich noch normal ist.
Aber gerade als Künstler, ist es nicht eigentlich das Langweiligste überhaupt, normal zu sein?
Ja, ist es. Kunst wird ja immer spannend, wenn es unkonventionell ist. Wir wollen Figuren sehen, die unkonventionell sind. Wir wollen jetzt nicht einen Polizeibeamten sehen, der Hallo, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte sagt, weil das kennen wir alle. Also man geht ja nicht ins Kino dafür, sondern wir wollen jemanden sehen, der, um jetzt bei dem Bild zu bleiben, vielleicht ein bisschen trottelig ist, das nicht so richtig hinkriegt, das vielleicht verhaspelt oder seine Mütze vergessen hat. Also irgendwas, was so anstößig daran ist. Deswegen stimmt das schon total. Also man muss irgendwie mit Konventionen brechen, man muss mit Gewohnheiten brechen und das muss man in der Musik schon auch machen, ja.
Wir zeichnen diese Sendung auf, während du mit dem Album Große Kunst auf Tour bist. Das Album ist Ende November erschienen. Jetzt sind so ein paar Wochen seitdem vergangen. Wie blickst du heute auf dieses Album?
Ich freue mich total, dass es so gut angenommen wird. Zweitens kommt dazu, das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn man ein Album macht, wo 14 Songs drauf sind über Liebeskummer, muss man sich jetzt nicht so viele Sorgen machen, weil das haben alle schon mal erlebt. Das wissen alle irgendwie, was das ist und man weiß auch, Liebeskummer-Songs haben vorher auch schon mal funktioniert, wohl.
Sagt man.
Wenn ich jetzt ein Album mache, wo ich mich wirklich sehr, sehr stark mit der Vergangenheit auseinandergesetzt habe, auch mit einem Stück Zeitgeschichte, das ist natürlich trotzdem sehr persönlich und es ist eine sehr persönliche Geschichte trotzdem. Es braucht ein bisschen mehr Erklärung vielleicht. Und es braucht so ein bisschen, dass die Texte wirklich so verständlich sind, dass man schnell einen Zugang dazu bekommt. Und da habe ich es mir nicht so ganz leicht gemacht in der Auswahl des Themas und auch wie die Songs sind, wie die Songs beschrieben sind. Ja, da besteht so ein gewisses Risiko oder die Gefahr, dass man sich denkt, oh, vielleicht ist es doch zu viel, vielleicht ist es doch zu groß, vielleicht ist es doch, ja, wird es vielleicht doch nicht verstanden. Und jetzt mit ein bisschen mehr Zeit habe ich die Gewissheit, dass es nicht zu viel ist und dass es sehr gut angenommen wird.
Für alle, die unverständlicherweise dieses Album noch nicht gehört haben sollten und jetzt gar nicht wissen, wovon redet der Mann da eigentlich? Du singst in 2 bis sogar 4 Songs von der Fluchtgeschichte deines Vaters. Aber darüber reden wir nachher auch noch ausführlicher, weil natürlich ist das ein total spannendes Thema. Wobei mich überrascht hat, dass du in deinem Alter das so spannend findest. Die Geschichte deines Vaters, klar, aus persönlicher Familiensicht, aber auch darüber reden wir nachher noch. Wenn du jetzt auf Tour bist, also wie du jetzt aktuell auf Tour mit diesem Album bist, wie sieht da eigentlich so ein klassischer Beterov-Tag aus? Oder gibt's ihn gar nicht?
Doch, den gibt's. Ich will jetzt nicht sagen, es ist sehr streng, aber es ist sehr geregelt. Also die Uhrzeiten sind immer gleich. Jeder Tag ist eigentlich nach Uhrzeiten gut abbildbar. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Das geht so in etwa bis um anderthalb Stunden, manchmal auch länger. Ja, es geht länger als anderthalb Stunden. Ich weiß immer nie genau, wie lange das geht, aber auf jeden Fall so ungefähr in dieser Range. Dann steigt man in den Bus, dann fährt man schon in der Nacht in die nächste Stadt.
Weil du mit dem Nightliner unterwegs
bist. Genau, man ist mit so einem Nightliner unterwegs, dann legt man sich ins Bett und der Bus fährt und dann fährt man schon in die nächste Stadt. Und wenn man dann morgens aufwacht, wenn man denn geschlafen hat, dann kommt man schon in der nächsten Stadt raus, in der man dann spielt. Dann gibt es um 10 Uhr Frühstück.
Wer sucht das Frühstückscafé aus?
Das gibt es dann in der Venue oft.
Ah, okay.
Genau, also wir werden sehr gut umsorgt. Dann machen wir meistens so eine Feedback-Runde, also in großer Runde, weil man natürlich irgendwie, klar, man ist da, um Konzerte zu spielen, aber die meiste Zeit des Tages reist man ja. Und man ist ganz viel unterwegs und alle machen so ihren Job. Es gibt so ganz viele unterschiedliche Menschen, die auch auf Touren einen sehr unterschiedlichen Job haben und zu sehr unterschiedlichen Zeiten arbeiten, ne? Also wenn wir auf der Bühne sind, hat so die Produktionsleitung ein bisschen Pause. Dann, wenn wir von der Bühne kommen, dann ist es genau wieder andersrum. Dann haben wir Pause, dann fängt jemand anders an zu arbeiten. Und so ist das die ganze Zeit. Das heißt, es ist ein großes Gewusel umeinander. Und man sitzt aber nie so richtig miteinander mal am Tisch und spricht vielleicht mal so kurz, was vorgefallen ist, wie es einem geht vielleicht auch. Oder hat irgendwie ein Feedback zur Show, was man verbessert kann oder irgendwelche Abläufe, die man noch ein bisschen flüssiger machen kann. Sowas machen wir. Da hat man ein bisschen Freizeit und dann ist so um 16 Uhr machen wir Soundcheck und dann verbringe ich eigentlich so ab 19 Uhr immer ganz gerne noch so ein bisschen, Abendessen gibt es vorher noch, genau. Und dann verbringe ich ab 19 Uhr ein bisschen Zeit mit meiner Band und bereite mich so ein bisschen vor und dann ist ab 21 Uhr wieder Show.
Es gibt ja so Künstler, die haben so ganz bestimmte Wünsche. Sie möchten irgendwie Wasser von der Marke so und so und es müssen Weintrauben aus Südafrika, was auch immer sein. Hast du sowas?
Nee, gar nicht. Ich bin ganz genügsam. Ich will nichts Fancyes da draufstehen. Also mein Gitarrist und mein Bassist, die wünschen sich immer Zigaretten. Das ist immer das Außergewöhnlichste, aber ja, es kann jetzt leider keine Insights geben, keine großen.
Und wenn du zum Beispiel ein Konzert in Jena spielst, einfach nur Jena als Beispiel, hast du dann Zeit, dir auch noch die Stadt anzugucken? Liest du vorher Reiseführer oder ist es eigentlich egal, ob es Jena, Magdeburg oder Bern ist?
Also egal ist es nicht. Also egal, was es für eine Stadt ist, gucke ich es mir natürlich trotzdem gerne an. Es reicht natürlich jetzt nicht, um irgendwie einen guten Überblick zu bekommen oder mal so ein Feeling zu bekommen. Aber man kann schon mal so ein bisschen rumgucken, so ein bisschen rumschlendern. Wenn man einen Off-Day hat, natürlich, da hat man dann Zeit. Da kann man das sehr gut machen. So ein bisschen mal so rauszukommen und mal so durch die Stadt zu laufen, das mache ich eigentlich schon ganz gerne, ja.
Es gibt ja Musikerinnen, vielleicht auch Musiker, die während einer Tour ein ganzes Album schreiben. Wäre das was, was bei dir möglich wäre? Hast du den Kopf überhaupt frei, um kreativ noch zu sein, neben dem Auftritt?
Ja, schon. Also ich habe schon auch so Equipment dabei und mache das dann auch an den Tagen, an denen ich frei habe, weil man so ein bisschen, immer so ein bisschen am Schreiben ist und auch immer natürlich einen gewissen Output generieren muss.
Warum muss man einen gewissen Output generieren? Wer sagt das?
Das habe ich so im Gefühl. Es gibt jetzt niemanden, der mir sagt, du musst aber. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, man sollte jetzt nicht zu lange Pause machen. Das hat natürlich auch was mit dem Algorithmus zu tun. Also ich finde, man muss sich jetzt nicht sein ganzes Leben danach beugen. Aber ich habe jetzt beispielsweise auch ein Buch geschrieben. Das kommt am 1. Oktober raus, genau. Und genau dafür, also überlege ich auch noch immer so ein bisschen, was kann man machen und so, wie kann man das irgendwie noch so ein bisschen umrahmen und so. Also es ist eher sowas. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, mir setzt jemand die Pistole auf die Brust und sagt, du musst jetzt, sondern es ist eher so ein Kribbeln, dass man auch Bock hat, was zu machen und noch ein bisschen was dazu zu dichten und sich noch was zu überlegen.
Kannst du zu dem Buch schon was sagen?
Ja, kann ich. Das kann man sogar schon vorbestellen. Deswegen kann ich ganz viel sagen eigentlich. Es geht um zwei Freunde, die aus der ostdeutschen Provinz nach Berlin ziehen. Und weil sie die ganze Zeit irgendwie nichts finden und irgendwie nicht so richtig wissen, wohin, kriegen sie dann irgendwann so eine Zwischenmiete im Berliner Stadtteil Grunewald. Und dieser Stadtteil ist so ein bisschen wie München-Grünwald. Mhm. Grünewald. Das ist also ein Nobelviertel, ein Reichenviertel, wo also wahnsinnig viele Villen stehen und Ferraris und so. Und es gibt aber trotzdem noch in dieser Gegend, das ist das Spannende, finde ich, an diesem Viertel, immer noch so 60er-Jahre-Blocks, die natürlich jetzt so total grau sind und total runtergekommen. Und man kann da aber trotzdem irgendwie noch so ein WG-Zimmer für 500 Euro bekommen, was günstig ist. Und da ziehen die hin und kommen dann nachts auf so eine relativ lukrative, halblegale Geschäftsidee. was ihr Studium dann so ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt. Und am Ende wird es dann aus Versehen ein relativ großer Staatsakt.
Jetzt kommst du aus der ostdeutschen Provinz, bist nach Berlin zum Studium gegangen, hast am Anfang im Grunewald gewohnt. Ist es deine Geschichte?
Es ist nicht meine Geschichte, aber es ist eine fiktive Geschichte. Trotzdem, also diese Idee zu diesem Buch, diese Ausgangssituation und diese Wohnsituation spielt natürlich eine ganz große Rolle, weil, also die finden einen Hund, so viel darf ich vielleicht schon verraten, das ist die Geschäftsidee, und auf diesen Hund war so ein wahnsinnig hoher Finderlohn ausgesetzt. Und das war überhaupt der Startschuss auch zu diesem Buch, dass ich dachte, so, das ist ja absolut irre, dass Menschen so viel Geld an Finderlohn auf einen Hund aussetzen. Das muss man auch erstmal können. Man kriegt, auch wenn man da länger wohnt, ein bisschen eine andere Relation zu Geld oder man verspürt so einen gewissen Erfolgsdruck auch plötzlich. Dem kann man sich nicht entziehen. Auch wenn man da länger wohnt, das hat eine Wirkung auf einen, wenn man die ganze Zeit von sowas umgeben ist. Und das kannte ich vorher gar nicht. So wie J.K. Rowling ja Harry Potter auch so ein bisschen nach dem geschrieben hat, was sie selbst erlebt hat. Ne? Also dieses Harrods, dieses Kaufhaus, so Edinburgh, diese Friedhöfe, diese ganzen Namen, die sie auch von da genommen hat. Es gibt so ein bisschen Eckpfeiler aus der Biografie, weil man da natürlich auch viel gut drüber beschreiben kann. Aber es ist kein autobiografisches Buch, es ist rein fiktiv.
1. Oktober kommt es raus. Wie heißt es?
Goldener Retriever.
Und steht auf dem Buchdeckel Betteroff drauf oder Manuel Bittorf?
Da steht Manuel Bittorf drauf, aber es gibt auch so einen kleinen Aufkleber, wo drauf steht Betteroff.
Also known as.
Genau, ja.
Der thüringische Musiker Betteroff ist heute zu Gast im MDR-Kulturcafé. Passt das eigentlich noch? Thüringischer Musiker. Fühlst du dich als Thüringer?
Ja, das ist ja der Ort, wo ich herkomme und wo ich aufgewachsen bin. Das ist ein sehr großer Teil meines Lebens, deswegen, ja.
Mein Leben verlief niemals in geraden Linien. Es ging immer bergauf in Serpentinen. Das hast du gesungen im Lied Immer die Musik vom aktuellen Album Große Kunst. Ich finde es ja generell interessant, dass dein Leben immer nach oben ging. So weit, so gut. Bei Serpentinen, egal ob im Auto oder im Bus, wird mir immer schlecht. Wie bist du mit Serpentinen?
Also ich kann Serpentinen erstmal gut fahren, ohne dass mir schlecht wird. Das ist schon mal gut. Trotzdem ist es natürlich ein Bild, was so ein bisschen, also es geht auf jeden Fall schwerer als geradeaus. Und man muss ein bisschen aufpassen. Das würde ich sagen, verbinde ich damit. Ich hatte schon immer so ein bisschen den Eindruck, es war immer sehr viel Arbeit nötig. Also wenn man jetzt so von oben drauf guckt, und ich werde damit jetzt immer so ein bisschen konfrontiert natürlich, dass es irgendwie sich von außen so liest. Gleichzeitig bestand mein Leben schon viel aus Suchen. Es bestand viel aus, wie komme ich dahin, wo ich jetzt bin? Wie kann ich das machen, was ich jetzt machen will? Das ist, wenn man Zimmermann werden möchte, ein bisschen einfacher. Dann macht man eine Ausbildung und man ist es dann. Das ist bei Musik nicht so ganz einfach und man muss sehr viel investieren. Und es gibt keinen vorgezeichneten Weg. Es gibt tausend Arten, dahin zu kommen, wo ich jetzt gerade bin. Und man muss aber so ein bisschen die für sich finden. Und ich hatte schon immer den Eindruck, dass ich mich schon immer sehr reinwerfen musste.
Naja, und du kommst ja als Musiker nie an, anders als Zimmermann. Du bist ja immer unterwegs. Es gibt ja nicht das Ziel und jetzt bin ich hier und da gehe ich auch nicht mehr weg.
Ja.
Du musst produzieren, du musst auftreten, du musst dir Gedanken machen, du musst neue Themen finden.
Ja, total. Ja.
Du wurdest am 7. Februar 1994 geboren in Bad Salzungen und bist dann aber aufgewachsen in einem Dorf in der Nähe von Bad Salzungen. Und dann kam die Schule ja logischerweise irgendwann. War Schule für dich eine gute Erfahrung?
Nee, überhaupt nicht. Das war eine Katastrophe. Also nicht ich war eine Katastrophe in der Schule, sondern eher Schule an sich habe ich als ganz große Katastrophe wahrgenommen. Meine Grundschulzeit war furchtbar, weil ich die ganze Zeit so Lehrer um mich herum hatte, die ausschließlich gebrüllt haben und die ganze Zeit mit so ganz merkwürdigen Instrumentarien gearbeitet haben, um Schüler zu maßregeln. Das war eine absolute Horrorerfahrung. Dann auf dem Gymnasium war das jetzt auch nicht viel anders. Da habe ich jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, es gibt also ein ganz, ganz großes Machtbedürfnis von Lehrern und Lehrerinnen, die sie die ganze Zeit irgendwie an Jüngeren ausgelassen haben. Also ich hatte eine ganz, 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 ganz furchtbare Schulzeit und war dann auch nach dem Abi sehr froh, dass ich da nie wieder hin muss.
Dann hast du aber weitergemacht mit einer Lehre. Industriemechaniker. Wo ist denn da das Kreative?
Das gibt's gar nicht. Ich bin aufgewachsen in dem Unterbewusstsein, dass Männer einen handwerklichen Beruf erlernen.
Wer hat dir das gesagt?
Niemand. Das ist die Welt, in der ich gelebt habe
und
die ich aufgesaugt habe. Das ist auch, und jetzt kommen wir schon so ein bisschen in Richtung des Albums, ein Überbleibsel aus der DDR-Geschichte. Weil natürlich die DDR der Arbeiter- und Bauernstaat war und überwiegend aus diesen beiden Berufsgruppen bestanden hat. Und das ist etwas, was 89 nicht umgefallen ist, sondern das war auch immer noch in der Gesellschaft angelegt natürlich. Und das ist kein Zufall, dass das so ist bei mir. Und es ist kein Zufall, dass ich das so empfunden habe, sondern das ist ein Überbleibsel aus einer Gesellschaftsstruktur, die genau das vorgesehen hat natürlich.
Aber hattest du da schon die Begeisterung fürs Musikmachen oder kam das erst danach?
Nee, die hatte ich da auch schon. Das hat mich auch immer begleitet. Darum geht es auch immer die Musik zum Beispiel. Dass das immer schon ein ganz großer Teil meines Lebens war und ich immer schon auch genau das wollte. Gleichzeitig natürlich schwierig zu sehen, wie komme ich da jetzt hin? Also ich glaube, dass ich so eine Entscheidung getroffen habe, erzählt auch schon so ein bisschen was über die Welt, in der ich so war oder glaubte, unterwegs zu sein. So, also es war sehr weit weg, dass es mal etwas Realistisches wird.
Aber dann bist du ja trotzdem nach Berlin nicht gegangen, um Musiker zu werden, sondern Schauspiel zu studieren.
Das stimmt, genau. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass ich dann Abitur gemacht habe und dann Klavier studieren wollte und mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet habe und geübt habe und dann aber im Üben gemerkt habe, ich würde irgendwie gerne auch mal rausgehen und was machen. Ich würde irgendwie gerne auch mal rausgehen und tatsächlich Musik irgendwo machen und nicht nur in einem stillen Kämmerlein für mich üben, sondern ich hatte schon immer auch diesen Drang, damit irgendwas zu machen. Und das was war mir nicht so richtig klar, aber ich wollte irgendwie auch raus und bin dann zu einem freien Theater in Eisenach gekommen und war dann da. Und das ist eine der wichtigsten Stationen in meinem Leben. Das wird auch immer so bleiben, weil ich da dann auf Menschen getroffen habe, die mir sehr früh sehr viel Verantwortung gegeben haben und gesagt haben, so ja, dann mach doch jetzt einfach mal die Musik irgendwie für diese Stücke. Und dann habe ich mich mit dem Regisseur getroffen, also das war ein freies Theater unter Laien, also die Leute, die da gespielt haben, waren Laien, aber unter professioneller Leitung, das heißt beide, die das geführt haben, waren professionelle Schauspieler und auch sehr, sehr tolle Pädagogen, muss man auch sagen, waren sie einfach. Und habe dann gemerkt, dass was für ein unglaublicher Ort dieses Theater ist, weil da so viele spannende Menschen waren. Man konnte sich mit Texten umgeben, man hat irgendwie Musik gemacht, man konnte irgendwie irgendwas aus dem Boden stampfen, also aus einem leeren Blatt Papier ein Stück machen über die Stadt, über irgendwen. Und dann kommen Leute und gucken sich das an und davon kann man irgendwie leben. Das war auf jeden Fall der absolute Traum. Und da wollte ich eigentlich bleiben in diesem Ort. Also ich wollte gar nicht Schauspieler werden unbedingt, explizit. Bin ich am Ende auch nicht geworden. Ich wollte aber an diesem Ort bleiben. Ich wollte Eisenach. Im Theater.
Okay.
So, ich wollte total gerne an diesem Ort Theater bleiben und dachte mir dann so, wenn ich jetzt Musik studiere, dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Und ich wollte so gerne im Theater bleiben und bin dann an die Universität der Künste nach Berlin gegangen und habe da studiert.
Aber dann doch nicht.
Nee, genau.
Theater und Schauspiel.
Doch, ich habe Schauspiel studiert.
Ja, ja, aber danach hast du es nicht mehr beruflich verfolgt.
Dann habe ich nochmal eine 180-Grad-Wende gemacht. So. Dann habe ich das studiert und das Studium war auch super, das war auch ganz toll. Bin dann aber, habe ich gemerkt, dass mein Herz doch sehr doll für die Musik schlägt und ich auch wusste, ich möchte eigentlich das machen und gemerkt habe, wenn ich jetzt an ein Staatshaus gehe, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, das nebenbei noch zu machen. Weil es auch sehr fordernd ist, vor allem die ersten Jahre natürlich, wenn man jetzt Anfänger ist. Und habe dann mich für ein Förderprogramm beworben mit meiner Musik. Ich konnte dann an der Universität schon so eine erste EP aufnehmen, weil es natürlich auch einen Tonmeisterstudiengang gibt. Und habe mich dann damit auf ein Förderprogramm beworben an der Popakademie in Mannheim und habe das auch bekommen. Und dann hatte ich danach die Möglichkeit, auch professionell Musik zu machen. Genau, das war meine 180-Grad-Wende.
Und wann wurde dann aus Manuel Bittdorf Betteroff?
Das hatte ich auch schon, bevor ich überhaupt die erste EP rausgebracht habe. Ich würde sagen, seit 2016 hatte ich diesen Namen und habe auch unter diesem Namen Konzerte gespielt. Also ich habe auch wahnsinnig viele Konzerte in Bars gespielt vor so 5 Leuten. Das war auch, also bevor ich überhaupt irgendwie studiert habe, bin ich überhaupt erstmal auch nach Berlin gekommen, um zu lernen, wie man live spielt, weil ich das irgendwie auch wollte. Ich wollte auch auftreten, ich wollte auch vor Leute und wollte jetzt einfach lernen, wie man gut Live-Musik macht und habe dann wahnsinnig viel gespielt und das war also eine knochenharte Zeit, wirklich, weil man so natürlich auch für nichts Geld hatte und auch kein Geld gekriegt hat für irgendwas, also vor allen Dingen in Berlin nicht, da wartet ja keiner auf dich. Jetzt habe ich so viel geredet und weiß nicht mehr, was die Frage war, ist aber auch egal.
Aber ist Betteroff nur ein Künstlername oder hat Betteroff auch eine andere Persönlichkeit als Manuel?
Ich glaube, man hat auf der Bühne immer eine andere Persönlichkeit als privat. Das ist so ein bisschen auch dem Entertainment-Charakter geschuldet. Ich habe auch einen sehr großen Entertainment-Wunsch immer, also Leute zu unterhalten. Mir macht es einfach auch Spaß. Das ist privat schon auch so, aber es ist auf einer Bühne natürlich nochmal was ganz anderes, weil auch nochmal ganz andere Dynamiken natürlich greifen, weil es auch das Setting ganz anderes ist. Also man unterhält sich ja mit einer großen Menschenmasse eigentlich. Man macht das manchmal mit Worten, indem man eine Ansage macht, aber natürlich kommuniziert man auch über Musik.
Ja. Und der Künstlername Betteroff ist ja entstanden aufgrund einer Nebenrolle in der Olsenbande. Ich habe als Kind auch immer, glaube ich, alle Folgen der Olsenbande gesehen. Ist mir nie aufgefallen, Betteroff, muss ich ehrlich sagen. Aber warum hast du dich nach einer Nebenrolle benannt und nicht nach dem Chef-Gangster Egon?
Aus Witz.
Okay.
Einfach aus Witz, weil ich es total witzig fand, mich nach einem Statisten zu benennen und nicht nach der großen Hauptfigur. Das fand ich einfach lustig, weil alle sich immer nach so großen Hauptfiguren benennen. Und ich dachte mir, ich benenne mich jetzt nach einem Statisten, der so ähnlich klingt wie mein Nachname. Das war auch, es gab so ganz viele Faktoren, die dafür eine Rolle gespielt haben. Es ging natürlich auch darum, weil mich das anscheinend damals schon beschäftigt hat, dass es auch natürlich diese Serie was ist, was im Osten super bekannt ist und im Westen kennen das nur Ausgewählte, ganz wenige Leute. Gleichzeitig ist diese Figur irgendwie super spannend. Ich habe das als Kind auch immer geguckt.
Tolle Gibt's auch Serie. Immer noch.
Gibt's immer noch, genau. Sieht Rot ist das Beste, wo die sich durch das Orchester ziehen und dann anhand der Partitur so, die müssen dann, oh, das ist jetzt, ich erkläre es jetzt, die müssen anhand der Partitur, müssen sie in das Opernhaus einbrechen und überlegen sich dann so eine Art und Weise, wie sie mit den Geräuschen, die sie verursachen, wenn sie die Wände aufstemmen, das im Takt zur Musik machen können. Das ist eine der besten Szenen, die ich jemals irgendwo auf einer Leinwand gesehen habe.
Ich mag deine EP, Viertel vor irgendwas aus dem Jahr 2020. Ich mag die beiden Versionen von Olympia aus dem Jahr 22. Aber so ganz besonders und vor allem definitiv gekriegt hat mich dein letztes Album, Große Kunst. Vielleicht auch, weil ich eben selbst eine Ostvergangenheit habe als Brandenburgerin. Da gibt es unter anderem das Lied 17. Juli 1989. Und das ist die Fluchtgeschichte deines Vaters, der weniger, wenn man mal nachrechnet, als 4 Monate vor dem Mauerfall geflüchtet ist. Warum wolltest du diese Geschichte mit der ganzen Welt teilen?
Es geht in jedem meiner Lieder um den Alltag. Es geht nie um große Sachen, es geht nie um große Sachverhalte oder irgendwie sowas, es geht immer um den Alltag. Und so ist es auch auf diesem Album, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht so erkennt. Mir geht es immer darum, im Alltag irgendwas zu finden, eine Betrachtungsweise, die man vorher noch nicht hatte. Und jetzt ging es mir total viel um meine Herkunft und um den Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Und was diesen Ort so besonders macht, ist seine Zeitgeschichte. Wenn man das jetzt beschreiben möchte und wenn man darüber einen Song machen möchte, dann ist es ganz wichtig, dass man eine Geschichte findet oder in sehr kurzer Zeit sehr viel klar macht. Weil man hat nicht 380 Romanseiten zur Verfügung, um Figuren zu introducen, eine Handlung zu etablieren und die dann auszubauen, sondern man hat 300 Zeichen. Und ich war dann sehr, sehr schnell bei der Fluchtgeschichte meines Vaters, weil es geht um den Osten, es geht ganz viel um diese Zeitgeschichte. Und ich wollte über die Lebensrealitäten der Menschen im Osten schreiben, der Menschen, unter denen ich aufgewachsen bin, darüber wollte ich schreiben. In dieser Fluchtgeschichte steckt schon sehr, sehr viel drin von dem, was man wissen muss über diese Zeit und wie Dinge damals gehandhabt wurden. Mir ging es nie darum, meine Familiengeschichte zu veröffentlichen, so blockbustermäßig, so hör ich das mal an, krasse Geschichte, darum ging es mir nie, sondern diese Geschichte erzählt ganz, ganz viel und ist ein Brennglas für das, was passiert ist in dieser Gegend und was diese Gegend erlebt hat. Und das war mir wichtig zu erzählen, deswegen habe ich diese Nacht erzählt. Und danach gibt es den 18. Juli 1989, weil ich dann gemerkt habe, nachdem ich den 17. geschrieben habe, das ist eigentlich nicht genug, diese Geschichte geht noch weiter. Und man kann sie so nicht beenden, weil es auch was bedeutet hat für die Menschen, die zu Hause waren, für meine Familie, auch für meine Großeltern. Es ging ja dann auch auf die, die kommen ja dann auch zu dir und wollen dann wissen, natürlich also die Staatssicherheit und so weiter. Und ich bin dann sehr schnell zu dem Punkt gekommen, dass ich auch über diesen Tag einen Song schreiben möchte. Und das ist die Geschichte hinter diesen beiden Songs. Also es geht nicht um einen großen Blockbuster oder weil ich Lust hatte, das zu erzählen, sondern diese Geschichte ist für mich ein Brennglas für die Zeitgeschichte, die an diesem Ort passiert ist.
Als du groß geworden bist und bei deinen Eltern gelebt hast, war das ein präsentes Thema?
Na, der Alltag holt sich das dann natürlich, ne? Also man spricht jetzt nicht nonstop darüber, sondern man erlebt sowas und irgendwann kehrt auch wieder Alltag ein. Aber so richtig, dass ich so richtig nochmal so ein Deep Dive da reingemacht habe, das haben wir jetzt wirklich nur im Zuge dieser Songs nochmal gemacht, was ich auch total schön finde, dass es nochmal so eine ganz intensive Auseinandersetzung damit gab und auch, dass man es versteht und dass es auch so ein kleines Denkmal vielleicht bekommen hat.
Ja. Ich habe mich auch mal gefragt, wie ging es eigentlich deiner Mutter mit all dem? Weil die kommt nicht so richtig viel zu Wort in den Liedern.
Mhm, das stimmt. Also klar, der Fokus liegt schon sehr stark auf der Fluchtgeschichte meines Vaters, aber meine Eltern hatten das gemeinsam geplant, muss man dazu sagen. Also es war jetzt nicht so, dass mein Vater meine Mutter hat sitzen lassen, sondern meine Eltern hatten das gemeinsam geplant. Meine Mutter hatte ihm dann so 800 Ostmark in die Jacke eingenäht, mit der er dann über den Zaun gestiegen ist, über die beiden. Ja, es ist natürlich eine Notsituation natürlich gewesen und eine Extremsituation gewesen für alle Beteiligten, also auch für meine Großeltern, für meine Mutter natürlich, die danach auch natürlich mit Repressionen zu kämpfen hatte. Also meine Mutter wurden dann teilweise die Konten gesperrt, die konnte dann nicht mehr auf ihr eigenes Geld zugreifen. Die hat dann einen Ausreiseantrag gestellt. Also man muss jetzt vielleicht das kurz erklären. Es gab zwei Arten aus der DDR auszureisen sozusagen. Der offizielle Weg war über den Ausreiseantrag und der zweite war Flucht. Ausreiseantrag kam für meine Eltern nicht in Frage, weil mein Vater schon den Einberufungsbefehl für die NVA hatte. Und wenn er einen Ausreiseantrag gestellt hätte, dann hätten sie ihn gezogen sofort. Und danach hätten sie ihn auch nicht rausgelassen, weil er Geheimnisträger der Deutschen Demokratischen Republik gewesen wäre. Das heißt, das war keine echte Option. Die zweite Option, die dann nur noch blieb, war die Flucht. Und
lebensgefährlich.
Und meine Mutter hat dann einen Ausreiseantrag gestellt. Es gab den sogenannten Familiennachzug. Das ist jetzt auch ein Begriff natürlich, der jetzt seit 2014 auch eine Renaissance quasi erlebt hat. Und meine Mutter hat diesen Ausreiseantrag gestellt und ab diesem Punkt ist man Staatsfeind. Also man wird dann auch weitestgehend isoliert. Man kriegt auf jeden Fall zu spüren, dass man jetzt nicht mehr Teil der Gesellschaft ist. Das war natürlich eine sehr schwere Zeit und man muss dazu sagen, wir sitzen jetzt hier in dem Wissen, naja, am 9. November ist ja dann, ist es ja dann gut. Das
Klar,
Wissen hatte man nicht.
Das wussten Sie nicht.
Also meine Mutter ist dann ausgereist am 8. November 1989.
Nee.
Doch. In so einem Zug. Die durfte dann ausreisen und ist dann mit dem Zug ausgereist. Also meine Großeltern standen da am Zug und die haben sich gedacht, naja, vielleicht so zur Schuleinführung, so in 4 Jahren oder so, sehen wir uns dann vielleicht mal wieder, vielleicht dürfen wir dann mal rüberfahren oder so in 4 Jahren. Und keine 12 Stunden später ist dann die Mauer gefallen. Also ja, man konnte das nicht absehen. Und auch als die Grenze gefallen ist, meine Eltern sind natürlich dann auch wieder so kurze Zeit später wieder rüber sozusagen.
Das habe ich mich auch gefragt. Ja. Das heißt, sie sind wieder zurückgegangen.
Ja, also man muss wissen, es ist so ein bisschen wirklich in unmittelbarer Grenznähe. Auch jetzt, da wo ich aufgewachsen bin, man fährt 5 Kilometer und dann ist man in Hessen. Das hat jetzt nicht so einen Riesenunterschied gemacht.
Okay. Ja. Aber ich hätte mir vorstellen können, weißt du, aufgrund dieser Erlebnisse und der eigenen Vergangenheit, dass man eigentlich nur weg will und dann nicht wieder zurück will in dieses alte Leben. Es gibt ja auch auf diesem Album das Lied »Sag nicht deinen Namen«. Also wurdest du auch reduziert auf die Vergangenheit deiner Eltern?
Nein, das wurde ich nicht. Also es wurde jetzt nicht mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, guck mal, das ist der. So ist es nicht.
Aber wer sollte seinen Namen nicht sagen?
Ich habe jetzt eben schon gesagt, dieser Ausreiseantrag. Man stellt diesen Ausreiseantrag und man ist ab da kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft mehr. Man wird ausgegrenzt, man wird isoliert von den anderen. Das ist eine Form der Gewalt, die Spuren hinterlässt, auch bei Menschen. Und das fällt 89 nicht um. Und Menschen um mich rum haben gelernt, dass wenn sie diesen Namen benutzen, dass der an Ausschluss gekoppelt ist, dass sie irgendetwas nicht erreichen, dass irgendeine Stelle nicht mit ihnen besetzt wird. Das ist ja nicht unüblich, ja, also so Seilschaften und so weiter, ja, das hat es ja alles gegeben. Und irgendwann verinnerlicht ein Mensch so etwas. Und auch ich habe in meinem Leben sehr oft erzählt bekommen, wenn ich meinen Namen sage oder wenn ich irgendetwas nicht bekommen habe, einen Job nicht bekommen habe, einen Ausbildungsplatz nicht bekommen habe, gab es zumindest mal die Vermutung, dass es in irgendeiner Form mit meinem Namen zusammenhängt. Und ich habe erst sehr spät verstanden, als ich nicht mehr dort gelebt habe, Moment mal, das ist Quatsch. Das stimmt doch gar nicht. Und das ist ein Überbleibsel, was aus dieser Zeit noch hängen geblieben ist. Das ist ein Überbleibsel, was Menschen gemacht haben in einer Diktatur, in dem psychische Gewalt auf sie eingeübt wurde.
Es klingt auch in deinen Texten, als hättest du eher ein ambivalentes Verhältnis zu der Gegend, wo du groß geworden bist. Hat das eben auch mit deiner Familiengeschichte zu tun? Also du singst ja zum Beispiel so Sachen wie irgendwie gehöre ich hier gar nicht dazu im Lied Chemtrails oder das Tor geht auf, da singst du hier ist kein Platz für mich, hier ist mein Zuhause. Da hat man das Gefühl, so richtig zu Hause ist es eben nicht.
Also ich fange mal mit den schönen Seiten an. Also es ist total viel Natur. Ich habe dadurch wirklich ein total schönes Empfinden bekommen für die Natur. Ich bin total gern draußen und dafür bin ich auch total gern dankbar. Aber natürlich ist es auch jetzt kein Ort gewesen, an dem ich das machen konnte, was ich gerne machen möchte. Ich bin da auch jetzt nicht unbedingt weg, weil ich dachte, oh, das ist ganz schlimm hier, ich muss jetzt hier weg, sondern ich konnte das, was ich gerne machen möchte, nicht da machen. Und das ist so ein bisschen der Grund gewesen, warum ich auch da weggegangen bin. Gleichzeitig, klar, ist es natürlich auch eine Gegend, in der meine Familie zeitgeschichtlich sehr viel erlebt hat. Und das waren jetzt keine positiven Erfahrungen, sondern es war wirklich Gewalt, die da ausgeübt wurde auf andere. Und auch diese Menschen wohnen da noch. Das ist nicht so ganz leicht. Also es ist auf jeden Fall ja etwas, was auch noch mitschwingt und was, ja, was das alles nicht so ganz einfach macht da, ja.
Ja. Wer sich noch mehr für diese Thematik interessiert und noch ausführlicher von der Geschichte deiner Familie hören möchte, kann ich nur empfehlen, deinen Podcast, den du gemacht hast, Wo die Hunde waren. Leider, und das ist die einzige negative Sache daran, gibt es nur 4 Folgen. Ich hätte mir viel mehr gewünscht.
Ja, ich mir auch, aber vielleicht ist es auch noch nicht ganz zu. Vielleicht produzieren wir noch ein paar Folgen.
Sehr gut.
Ja.
Du bist auch nicht nur ein toller Sänger, du bist auch ein sehr guter Podcast-Erzähler und Fragensteller übrigens.
Oh, danke schön, das freut mich sehr.
Habe ich sehr gerne zugehört.
Wusste ich nicht so richtig, ob ich das kann. Es war ein Wagnis, aber ja, also freut mich, dass du das sagst.
Ja. Seit deinem Debütalbum wirst du nicht nur bei uns in Deutschland, aber natürlich vor allem in Deutschland ordentlich gefeiert. Ich kann mir vorstellen, das ist schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite löst das aber auch ganz schön viel Druck aus. So Erwartungsdruck von Fans, von der Presse, von anderen Leuten, von anderen Musikern. Wie gehst du damit um?
Das ist etwas, was man lernen kann, wie man damit umgeht. Man muss sich ein bisschen davon freimachen. Ich glaube, man löst das immer am besten, indem man was macht, was einen umtreibt. Und indem man in sich reinhört und sich fragt, was beschäftigt mich denn eigentlich gerade? Wo habe ich denn den Eindruck, das müsste man mal machen? Oder wo habe ich den Eindruck, das ist eine tolle Idee? Und dann muss man sich da reinwerfen. Und dann ist man eigentlich die ganze Zeit sehr doll bei sich selbst und gar nicht so sehr bei den anderen. Ich glaube, das ist der Trick, dass man sich selbst Fragen stellt und das macht, wovon man überzeugt ist. Und wenn das dann scheitert, dann ist es gescheitert, aber man hat selbst sehr viel reingeworfen und sich auch in 30 Jahren nichts so richtig vorzuwerfen. Damit bin ich ganz gut gefahren.
Bei Musikern, Musikerinnen heißt es ja ganz oft, oh, das zweite Album, das ist ja so das Schwierige, gerade wenn das erste so erfolgreich war. Jetzt ist bei dir das zweite Album, Große Kunst, so ein extrem persönliches, was deine Geschichte, deine Familiengeschichte erzählt. Welche Sorgen, Gedanken hast du dir dann davor gemacht, bevor du es veröffentlicht hast?
Also das ist bei mir ein bisschen anders. Bei mir war das erste Album das schwerste und das zweite Album ging ganz locker, fluffig dahin. Das liegt ein bisschen daran, dass das erste Album so ein Corona-Baby ist, weil es mitten in der Pandemie entstehen musste und ich das machen musste und ich überhaupt nicht wusste, wie mein Leben weitergeht. Ich überhaupt nicht wusste, wie man überhaupt Musik veröffentlicht in diesen Zeiten und auch keiner um mich rum wusste, wie man Musik in diesen Zeiten veröffentlicht. Also das sage ich deswegen, weil natürlich auch man veröffentlicht Musik und möchte natürlich danach auch gerne Konzerte spielen. Und das war natürlich jeden Tag neu in der Schwebe, ob das ging oder nicht. Und man musste die ganze Zeit suchen, wann kann man wo was machen, wann macht es Sinn, ah, da ist was, da könnte was stattfinden, okay, dann veröffentlicht man vielleicht lieber da. Und also die ganze Zeit war das Leben geprägt von solchen Entscheidungen, nur jetzt im Musikalischen. Und natürlich ging es die ganze Zeit auch um Leben und Tod. Das schwebte ja auch die ganze Zeit irgendwie noch mit da drum und wusste nicht so richtig, was passiert jetzt als nächstes. Dann diese ganzen aufkeimenden Stimmungen in der Gesellschaft und so. Also es war wahnsinnig viel und man muss sich auch vorstellen, ich habe diese EP am 20. März veröffentlicht, 2020, und das war auch genau der erste Tag des Lockdowns, also genau in den Lockdown rein released sozusagen, und man scharrte so die ganze Zeit mit den Hufen und wollte so nach vorne kommen und dann wurde man aus der Box gelassen und dann hat wieder jemand Stopp gesagt. Also das war unglaublich schwierig und auch in dieser Zeit ein Album zu machen, das war echt krass. Ich weiß, dass etablierte Künstler und Künstlerinnen zu dieser Zeit immer gesagt haben, so, ah, das ist ja herrlich, jetzt habe ich ja ganz viel Zeit und so, das ist ja wie beim ersten Album und so. Also so war das gar nicht bei mir, das war ganz wirklich echt schwer. Das hat mir beim zweiten Album aber auch sehr geholfen, weil ich jetzt wusste, so schwer wie mein erstes Album wird es nie wieder. So. Deswegen war ich total befreit, auch bei dem zweiten, was mich vielleicht auch überhaupt nur diese Themen hat einschlagen lassen. Weil ich wusste, ich bin jetzt viel, viel freier, ich weiß jetzt, was passiert. Ich bin ja wirklich auch komplett am Start.
Du hast aber zwischen EP und erstem Album dir aber noch nicht einen Plan B überlegt. Jenseits der Musik.
Nee, ich bin ganz schlecht in sowas. Ich habe so ein bisschen die Philosophie, dass wenn man einen Plan B hat, dann wird es am Ende auch der Plan B. Weil man geht anders auf eine Bühne, wenn man weiß, ich habe nur das. Ich habe nichts anderes. Ich habe nicht noch ein Studium, das muss klappen. Das muss jetzt klappen. Es gibt keine andere Option. Man geht anders auf eine Bühne, wenn man weiß, naja, wenn das jetzt, also ich gebe mir Mühe, klar, ich werfe alles rein, aber wenn das jetzt nicht klappt, dann ist es auch okay. Das ist ein vernünftiger Gedanke. Also das ist ein ganz total vernünftig und also ein Sicherheitsdenken und so weiter. Das gibt es aber da nicht. Das gibt es bei so Musik-Kreativ-Sachen nicht. Da gibt es entweder das oder der Tod. Entschuldigung, dass ich jetzt so drastisch bin, aber es ist wirklich so, sonst funktioniert das nicht.
Und hast du dann in der Zeit immer Menschen, die so Sachen fragst? Also zum Beispiel, bin ich gut genug, um das professionell zu machen? Ist der Song gut genug? Kann das Album ein Erfolg werden? Oder bist du so selbstbewusst, dass du sagst, nee, ich finde es gut und dann ziehe ich das durch?
Es ist Letzteres. Ich bin immer davon überzeugt, dass wenn es mich selbst beschäftigt und ich sehr ehrlich bin und da auch alles reinwerfe, dann ist es auch wahrscheinlich, dass es irgendwie an jemand anderem nicht ganz vorbeizieht. Weil vorbeiziehen tut's nur, wenn du Schema F gemacht hast und du das Gefühl hattest, ich muss jetzt den Musikmarkt irgendwie pleasen. Ich muss mir jetzt angucken, welche Songs sind gerade erfolgreich. Ah, okay, die, was haben die für ein Tempo? Aha, das. Welche Tonart? Aha, die Tonart. Okay, welcher Drumrhythmus? Ah, der. Okay, das hat funktioniert. Okay, ja, dann mache ich das jetzt einfach auch. Das wird scheitern einfach, weil man erfindet keinen Schokoriegel, sondern man macht etwas, womit andere Menschen, also sich das anhören sollen und dass es sie in irgendeiner Form nicht kalt lässt. Und das schafft man nur, wenn es dich selber nicht kalt lässt. Und also ist meine Philosophie. Das ist mir einfach total wichtig. Deswegen ist es immer ein bisschen ein Wagnis, aber das gehört auch so ein bisschen dazu. Das ist kein sicherer Beruf, ist es nicht. So, und wenn man das möchte, dann muss man was anderes machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber in dem Moment, in dem man das macht, ist dein Job, Risiken einzugehen. Und zwar jeden Tag. Indem man einen Song schreibt, indem man sich was traut, indem man sucht, was gibt es gerade noch nicht, was kann man noch machen. Und dann muss man das machen.
Und wachst du manchmal nachts auf und denkst, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte doch Industriemechaniker werden sollen.
Ja, also ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich habe dann schon auch mal so ein Bedürfnis nach einer Sicherheit und ich mir denke so, boah, weiß ich jetzt nicht. Ey, jetzt wirklich so immer die ganze Zeit so mir solche Fragen stellen, das ist anstrengend. Also dass ich wache jetzt nicht auf und denke, oh, ich würde gerne was anderes machen, aber ich merke schon auch die Anstrengung und ich merke schon auch den Druck natürlich. Aber also ich bin jetzt gerade auf Tour. Das ist so schön und das ist so eine riesige Belohnung und das ist auch genau das, was ich machen will. Und so war das ja eigentlich auch schon immer, dass ich immer so dachte, so ich will eigentlich auch nichts anderes machen. Und ich habe auch den Eindruck, ich bin schon auch richtig in dem, was ich tue.
Und könntest du dir vorstellen, irgendwann wieder zurück nach Thüringen zu ziehen?
Ich kann mir das vorstellen, ja. Ich hätte, glaube ich, schon Lust, dann auch so ein bisschen was da zu machen. Ich überlege das auch die ganze Zeit, ehrlicherweise, weil es auch eine super ausgangsgeografische Lage, um zu tun. Es liegt genau in der Mitte, ist wirklich perfekt. Ja, also kann ich mir schon vorstellen, ja.
Also vielleicht sieht dich Thüringen irgendwann nicht nur auf der Bühne, sondern auch tatsächlich beim Einwohnermeldeamt wieder. KI, künstliche Intelligenz, ist ja ein großes Thema, auch in der Musik. Viele Songs heute KI generiert. Aber ich bin mir sicher, dich kann keine KI ersetzen. Das, was du machst, geht nicht mit KI. Deshalb vielen Dank für deine Musik, für deine Texte und heute für deinen Besuch. Better Off.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.